In der Bibel tummeln sich die Tiere, noch bevor überhaupt der Mensch die Erdbühne betritt. Tiere haben tragende Rollen in der Schöpfungs- bis in die Passionsgeschichte. Und auch die christliche Theologie war den Tieren einst einmal wohlgesonnen, erinnert Rainer Hagenkort.
Es war über Jahrhunderte völlig selbstverständlich, dass sowohl Mensch als auch Tier beseelt sind, weil sie doch beide aus der Hand Gottes hervorkommen und beide, wie der erste Schöpfungsbericht ja sagt, am sechsten Tag geschaffen werden und beide aus Gottes Hand hervorgehen. Diese Sicht auf die Tiere und diese Wertschätzung der Tiere hat über Jahrhunderte selbstverständlich bestanden, ohne die Tiere zu romantisieren.
Die Seele kam den Tieren erst in der frühen Neuzeit abhanden, mit fatalen Folgen für unser Umweltverständnis. Heute nun ist die christliche Theologie wieder neu daran, Tiere und Pflanzen als wertvolle Mitgeschöpfe zu beschreiben. Rainer Hagenkort etwa lernte aus der Begegnung mit Tieren auch viel über sich selbst und seine Religiosität.
Ich erzähle gerne ein Erlebnis aus den Schweizer Alpen, aus dem Berner Oberland. Ich wandere also sehr, sehr gerne und ich nähere mich einem Hochplateau und sehe 7, 8 junge Steinbockmännchen. Die sind ja in einer bestimmten Phase immer in so einer Youngster-Gruppe zusammen. Und die saßen da oder grasten. Und ich habe mich vorsichtig immer weiter genähert. Und vor allem einem Tier, das auch lag. Und ich kam bis auf 1,5 Meter an dieses Tier heran und legte mich einfach vor es aufs Gras und schaute diesem Tier in die Augen. Und da ist mir genau das passiert. Denn es war eine Begegnung von Du zu Du. Das ist das eine. Wir haben uns in die Augen geschaut. Und der Steinbock wusste, was bei mir die Augen sind und ich wusste, was bei ihm ist. Und er wusste, glaube ich, auch, so wie ich, dass jetzt genau da eine Begegnung ist, dass wir uns in die Augen schauen. Da war das Tier mir ganz nah. Und zugleich habe ich erlebt, und du, lieber Steinbock, kommst aus einer völlig anderen Welt. Da schaut mich durch diese zwei Augen das ganz andere an. Ein Leben, das völlig in der Natur noch beheimatet ist, das Winter erlebt, wie ich sie nie überleben würde und so weiter. Also so mal dieses tatsächlich auch metaphysische Erlebnis, ich begegne einem Geschöpf, das einerseits ganz ist wie ich und andererseits ganz anders. Und dann fiel mir ein, durch meine Beschäftigung mit Martin Buber, diesem großen Religionsphilosophen, der ja das Thema Dialog zentral bearbeitet hat, sein Hauptwerk, das dialogische Prinzip, ringt sozusagen um dieses Thema. Das Ich wird am Du zum Ich. Und da fängt Martin Buber an nachzudenken, was ist denn dieses Du und wer ist denn dieses Du? Und in seinen Texten wird deutlich, dass dieses Du nicht nur der Mensch ist, sondern es kann ein Baum sein und es kann ein Tier sein.
Nicht missverstanden, die Begegnung mit dem Tier war keine Begegnung mit Gott, sondern die Begegnung an sich hatte religiöse Dimension.
Wenn Religion im Kern Begegnung ist, und zwar Begegnung mit dem anderen und gleichzeitig ein Zu-mir-Kommen. Also dieses Paradoxe, ja. Ich werde in der Begegnung, wo ich mich einlasse, mehr ich selber. Dann war dieses Ereignis ein religiöses.
Hier hilft wieder Martin Buber zu verstehen, wie sehr Mensch die Begegnungen mit dem Du braucht.
Martin Buber differenziert zwischen dem Du und dem Es, also der Du-Welt und der Es-Welt. Erwachsen werden, erwachsen sein funktioniert, indem ich die Welt immer mehr zu einer Es-Welt mache, aus der ich mich heraushalte, die ich beurteile, die ich von außen anschaue, mit der ich umgehe. Ich mache die Welt zur Es-Welt, die ich mir handhabbar mache. Und das ist auch gut so, das muss ich auch tun. Problematisch wird's nur, wenn ich aus der Du-Welt völlig rausfalle. Wenn ich mich also von nichts und niemandem mehr ansprechen lasse in meinem Personkern, in meinem Ich. Und da, wo ich mich nochmal auf das Du einlasse, verändere ich mich. Durch einen Umgang mit der Es-Welt verändere ich mich nicht. Und dieses Du, wie gesagt, so schreibt Martin Buber für mich sehr bewegend, kann ein Baum sein, kann ein Tier sein, kann der andere Mensch sein. Für mich war es in dieser Situation der Steinbock, der, ich denke jetzt drüber nach, aber im Augenblick der Begegnung war meine Veränderung auf einer völlig anderen Ebene. Nicht auf der Ebene des Denkens, sondern der Wahrnehmung. Dieses Tier war für mich ein Du.
Wie sehr das Ich, also unsere Identität als Mensch, mit dem Tier verknüpft ist, davon erzählt auch die biblische Schöpfungsgeschichte.
Vielleicht den Test. Sie kennen sicher den zweiten Schöpfungsbericht, in dem es um den Garten Eden geht und um Adam und Eva. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, dass dann in dieser Dramaturgie irgendwann diese große Frage Gottes, nachdem er den Adam erschaffen hatte, stand nämlich, dieser Mann ist einsam, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und die meisten werden jetzt sagen, genau, das weiß ich, und dann kommt doch die Eva. Und das stimmt eben nicht, weil an der Stelle heißt es, Gott, der Herr schuf die Tiere und führte sie dem Adam zu, und Adam sollte die Tiere benennen. So ist es im zweiten Kapitel der Genesis beschrieben. Exegeten, also Bibelwissenschaftler, weisen darauf hin, dass dieses Wort, er soll die Tiere benennen, alles andere ist als seine Etikettierung. Also, dass Adam jetzt den Tieren so ein Etikett aufdrückt, du bist Löwe, du bist Stier, du bist Kröte, darum geht's nicht. Sondern dieser Begriff benennen meint so viel wie ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Sich, um nochmal Buber hineinzubringen, das Tier zum Du werden zu lassen, indem ich etwas von mir sehe. Ich sehe mich. Adam soll offenbar, ist jetzt modern ausgesprochen, im Tier auch seine inneren animalischen Seiten erkennen und wahrnehmen, womöglich auch liebgewinnen und damit umgehen. Also den Löwen in sich, den Käfer in sich, den Vogel in sich, das Schwein in sich und entdecken, das bin ich auch. Das ist auch alles in mir, all das, wofür diese Tiere stehen. Und dann, so geht es ja in der Bibel weiter, eine Hilfe, die ihm entsprach, fand er nicht. Also dann ist es Aufgabe des Menschen zu sagen, und an der Stelle bin ich jetzt nicht mehr Tier, sondern Mensch. Und ich kann Verantwortung übernehmen, was ein Tier nicht kann. Und dann ist das eben das Spannende an dieser Genesis-Geschichte, kommt die Eva ins Spiel. Also als ob dieser Text so mal innerpsychisch oder psychologisch uns sagen will, erst da, wo du dich mit deiner inneren animalischen Welt auseinandergesetzt und angefreundet hast, erst da wirst du wirklich reif für die wahrhaft menschliche Beziehung auf der Ich-Du-Ebene.
Das Tier als Spiegel unserer Sensitivität und Emotionalität. Das Tier als Gegenüber, an dem Mensch sich unterscheiden lernt. Das Tier wird also weder minder bewertet noch vergötzt. Das klärt Rainer Hagenkort anhand der biblischen Religionsgeschichte.
Israel hat in seiner Geschichte den Sprung vollzogen, indem es die Tiere nicht mehr vergöttlicht, was Ägypten ja noch tut und die Religionen rundherum. Also für die Religionen rundherum war womöglich ein Tier eine Gottheit oder eine Gottheit ereignete sich, zeigte sich, offenbarte sich im Tier, in einem Baum und wie auch immer. Davon distanziert sich Israel sehr deutlich, indem es sagt, es gibt nur diesen einen Gott und aus diesem Gott geht alles Lebendige hervor. Was Israel aber, oder der israelitische Glauben beibehalten hat, ist eben dieses, nämlich die Natur, die Tiere, die Pflanzen, bleiben weiterhin numinos, geheimnishaft, weil sie die Signatur des Schöpfers tragen.
Die Signatur des Schöpfers in Pflanzen und Tieren, sie macht die Natur zur ständigen Erinnerung an Gott. Die jüdische Tradition hat die biblische Tierethik nicht vergessen. Das Ruhegebot am Schabbat etwa wird auch den Nutztieren zugestanden. Und Fütterung und Pflege von Tieren sind Teil religiös reflektierten Handelns. Oder wie es beim Propheten Jesaja heißt:
Missachte nicht die Traube, denn es ist Segen in ihr. Also es ist Segen darin. Das heißt, es kommt uns in der Schöpfung, in den Trauben, in den Pflanzen, in den Tieren etwas Gutes von Gott entgegen, was uns helfen soll und helfen will, um lebendig zu sein, um Mensch zu bleiben, um am Leben zu bleiben. Und wenn wir so meinetwegen Tiere, Pflanzen, Landschaften verstehen, dann haben wir auf der einen Seite einen ganz neuen Respekt vor ihnen, aber wir vergöttlichen sie nicht. Das ist ja nochmal der wichtige Sprung, den Israel vollzieht und der auch unser Denken jetzt nochmal unterscheidet von einem esoterischen Mischmasch. Darum geht's ja nicht. Ein Tier bleibt Tier und ein Mensch bleibt Mensch. Es gibt immer dies Gegenüber, aber es geht um die Beziehungsgröße.
Diese Beziehung ist in der europäischen Geistesgeschichte allmählich vergessen worden. Sei es in der juristischen Definition des Tiers als Sache oder auch in aktuellen Kirchentexten.
Ich mache es nochmal fest an einem Zitat aus dem Katechismus, der römische Katechismus, der relativ aktuell ist, sagt, der Mensch definiert sich von oben her, von Gott, nicht von unten her, vom Tier. Also an der Stelle merke ich, wie man den biblischen Text, über den wir gerade gesprochen haben, völlig missverstanden hat. Der Mensch, Adam, wird gerade im Blick auf die Tiere Mensch und reif für die Begegnung. Er definiert sich nicht von einem irgendwie gearteten Oben. Er wird von oben, wenn man diesen Begriff überhaupt so will, in seine Verantwortung gerufen. Da fängt sozusagen für mich der Begriff der Ebenbildlichkeit Gottes an. Auch da, das ist jetzt nochmal ein Kapitel, vielleicht nochmal ein großes neues Kapitel, was sich aber für mich anschließt, nochmal ein Missverständnis. Biblisch gesehen hat der Begriff der Ebenbildlichkeit Gottes eindeutig die Zielrichtung, es geht um eine Verantwortung. So wie Gott verantwortlich fürs Leben als Ganzes ist, soll der Mensch Verantwortung für das Lebendige in seinem Umkreis übernehmen. Das macht seine Ebenbildlichkeit aus. Oder um es nochmal vielleicht plakativer zu sagen, da wo du, Mensch, verantwortlich mit der Schöpfung umgehst, da bist du mein Ebenbild.
Und wann aber fing die christliche Theologie an, die Emotionen, die Sinne und das Animalische auszuschließen? Rainer Hagenkort hat zunächst nach theologischen Vorfahren gesucht, die dem Sinnlichen noch einen guten Platz einräumen. Er fand Nikolaus von Kues, einen Kardinal und Naturforscher aus dem 15. Jahrhundert.
Er sagt, der Mensch gleicht einer Stadt mit 5 Toren. Und durch diese 5 Tore bringen die Boten der Sinne immer neue Informationen in diese Stadt hinein. Und in dieser Stadt sortiert dann das Denken diese sinnlichen Eindrücke. Das, sagt Nikolaus, tun die Tiere auch. Dann aber kommt beim Menschen die Vernunft ins Spiel. Und mit dieser Vernunft bringt der Mensch diese Eindrücke, das, was er sich dann denkt, mit dem Ursprung des Lebens, also mit Gott, in Verbindung. Und das Ganze bekommt Sinn. Der Mensch erfährt Sinn und sucht Sinn und findet Sinn. Das tun die Tiere nicht mehr. 200 Jahre später etwa kommt jetzt der berühmte René Descartes mit dem Satz, der ja den meisten bekannt ist. Ich denke, also bin ich, und um es etwas flapsig zu sagen, traut bloß nicht euren Erfahrungen und euren Sinnen. Also macht die Tore zu. Wem ist die Philosophie und wem ist die Theologie gefolgt? Nicht Nikolaus von Kues, sondern René Descartes, für den dann infolge dieses Bildes die Tiere nur noch seelenlose Automaten sind. Und das ist sozusagen nochmal auch die Tragik und dieser verhängnisvolle Irrtum über die Tiere, der ja nicht nur die Tiere in ihrem Bestand auf diesem Planeten gefährdet, sondern auch unsere Tierlichkeit, unsere Geschöpflichkeit, wenn ich es im Blick auf die Theologiegeschichte sage. Welche Rolle spielt denn die Geschöpflichkeit, Emotionalität, das Animalische in uns für unseren Glauben? Kaum. Also unser Glaube ist infolge von Descartes ein völlig verkopfter Glaube geworden. Ich denke etwas über Gott, ich formuliere möglichst schlaue Gebete, damit Gott auch mich erhört und ich karikiere das jetzt etwas. Aber das ist, finde ich, schon sehr tragisch, dass wir durch den Verlust der Tiere aus der Theologie auch die Geschöpflichkeit verloren haben.
Hagenkorts Plädoyer für die Geschöpflichkeit trifft vor kirchlichem Publikum auf geteilten Beifall. Die einen reagieren glücklich und quasi erlöst auf diese Neuschätzung des Gefühls. Andere, egal welcher Konfession sie angehören, wollen der Emotion so schnell wie möglich wieder Zaumzeug anlegen. Aber Hagenkort geht es nicht allein um Sinnlichkeit. Es geht ihm um Verantwortung. Verantwortung, die aus dem Schöpfungsglauben folgt. Die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies etwa hat einen klaren ethischen Appell.
Wir sind als Erwachsene nicht mehr im Schlaraffenland. Ich gebrauche jetzt das andere Wort oder das andere Bild, in dem uns alles so zugetragen wird und wir sozusagen nur um uns kreisen, um unsere Bedürfnisbefriedigung. Sondern wir müssen, nochmal das Wort der Verantwortung, in unserem Leben Verantwortung übernehmen für uns selber, für die uns anvertrauten Menschen, für die Natur, in der wir leben. Und von daher ist diese Sündenfallgeschichte nicht nur eine Vertreibungsgeschichte, also eine, die, sag mal, dramatisch ist und die einen Verlust beschreibt, sondern eine Geschichte, die uns auffordert, endlich als Erwachsene zu leben. Das wäre für mich jetzt ein Sprung nochmal in die Philosophiegeschichte hinein und in das, was dieses Descartesche Denken aus uns gemacht hat. Einer von mir sehr geschätzten Philosophen, Meyer Abich, sagt, die Industrienationen verhalten sich auf diesem Planeten wie Interplanetarier, also wie Wesen von einem anderen Stern, die auch von einem solchen Stern kommen und mit nichts und niemandem auf diesem Planeten verwandt sind, die die Natur als pure Ressource nutzen können. Und das, sagt Meyer Abich, in einer dreifachen Verantwortungslosigkeit, nämlich unverantwortlich gegenüber der Nachwelt, der sogenannten dritten Welt und der natürlichen Mitwelt. Und wenn man auf diese Diagnose nochmal die Folie jetzt legt, der Paradiesesgeschichte, dann ist das sozusagen eine Erklärung dessen, was wir nach dem Verlust des Paradieses versäumt haben. Wir tun immer noch so, als wäre diese Welt nur ein Garten Eden, in dem wir uns bedienen können. Wir müssen aber endlich begreifen, dass sie was anderes ist und dass wir diese dreifache Verantwortung, also jetzt in den Industrienationen, neu begreifen müssen.
Wir sind jenseits von Eden. Und die Tiere, ja, sie müssen sündlos wohl immer noch im Paradies sitzen, diesseits von Eden.
Ich versuche in meinem Buch diesem Bild, ist ja eine Metapher, es geht ja nicht um eine lokale geografische Ortsbeschreibung, sondern um ein Bild. Ich versuche diesem Bild nachzugehen. Was kann das bedeuten? Und da hilft mir Thomas von Aquin, der große Theologe, der sagt, die Tiere haben eine größere Gottunmittelbarkeit als der Mensch, weil sie eben nicht durch die Vernunft von Gott getrennt sind, sondern immer noch Gott unmittelbar leben. Also um das Bild der Bibel nochmal heranzunehmen, in der Gegenwart Gottes leben, also in diesem Garten Eden.
Doch was zeichnet die Tiere in ihrer Edenhaftigkeit aus? Wie unterscheiden sie sich in ihrer Lebenshaltung von uns? Rainer Hagenkort spricht von einer dreifachen Signatur des Tieres.
Die Tiere sind immerzu in der Wahrnehmung. Die Tiere sind, wenn man mal so ein Tier anschaut, eine Kuh oder im Zoo einen Löwen, doch fast permanent mit allen Sinnen zugegen, also permanent in der Wahrnehmung. Und wir Menschen, wie oft bin ich im Denken? Wie oft erlebe ich das, ich gehe durch einen Wald, ich habe eine Stunde Waldspaziergang hinter mir und merke, ich habe nichts wahrgenommen, weil ich nur in meinen Gedanken war. Also mein Problem oder das Problem des Menschen ist eher, dass er viel zu sehr im Denken als in der Wahrnehmung ist. Und das auf dem Hintergrund der Tatsache, dass all unser Handeln im Grunde in dieser Trias funktioniert, nämlich Wahrnehmen, Denken, Handeln. Anders geht es nicht. Und bei uns hat sich das Denken so sehr verselbstständigt, dass wir meinen, ohne die Wahrnehmung noch vernünftig handeln zu können. Da sind uns sozusagen die Tiere an die Seite gestellt, als die Geschöpfe, die uns permanent daran erinnern, auch du, Mensch, bist zunächst mal ein sinnliches Wesen, das in dieser Welt mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase, mit dem Geschmack und mit den Händen, mit deiner Haut zugegen ist und dadurch deine Informationen bekommst. Also das würde ich sagen, ist die erste Signatur des Tieres, immerzu in der Wahrnehmung zu sein. Und das zweite, Umgang mit der Zeit, im Augenblick sein. Ich habe über Jahre auch versucht zu meditieren und habe erlebt, dass es letztlich der Kern einer jeden Meditationsübung ist, nämlich im Hier und Jetzt zu sein, im Augenblick zu sein. Also nicht permanent damit beschäftigt zu sein, was war noch gestern und was mache ich bloß morgen, sondern im Augenblick zu sein. Und auch da, das Tier, wenn wir auf ein solches Mal nochmal schauen, tut das doch geradezu. Es ist immerzu im Augenblick.
Rainer Hagenkort ist nicht nur katholischer Theologe, sondern auch Verhaltensbiologe. Von der Biologie weiß er, dass auch Tiere denken. Nur ist es wohl nicht vergleichbar mit unserem Grübeln über die Sorgen von morgen. Das Tier lebt mehr im Hier und Jetzt.
Ich glaube, dass ein Tier, das zumindest ausstrahlt und auch als solches lebt, also immer im Augenblick zu sein, um es mal krass zu sagen, ein Gnu, in der Serengeti kann sich das nicht erlauben, 5 Minuten darüber nachzudenken, was gestern war, weil dann ist es tot.
Erstens also ist das Tier ständig in der Wahrnehmung. Zweitens immer im Gegenwärtigen, im Augenblick. Und die dritte Eigenschaft?
Jesaja sagt, dass jeder Ochse kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Krippe seines Herrn. Nur Israel weiß nicht, wo es hingehört. Ich deute es mal auf einer anderen Ebene. Es sagt nicht was über das Volk Israel, sondern es sagt was über die menschliche Unzulänglichkeit oder menschliches Defizit. Nämlich, dass nur wir uns immer wieder fragen, wohin gehören wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Was ist unser Ziel? Also das Phänomen der Heimatlosigkeit, das kennen nur wir. Ein Tier kennt das nicht. Ein Tier weiß letztlich immer, wo es hingehört, wo sein Ort ist. Und das strahlen Ochs und Esel offenbar aus.
Da könnte Mensch schon neidisch werden. Ein Dasein ohne quälende Sinnfragen und Angst vor Übermorgen.
Denn der Blick aufs Tier macht uns ja auch sehnsuchtsvoll. Wenn wir denn offen sind für eine solche Begegnung, dann macht ein Blick auf so einen Steinbock oder lassen Sie es und die Katze auf dem Sofa nehmen, macht mich sehnsüchtig, weil ich das doch auch möchte. Mich nicht permanent fragen, was ist morgen und was war eigentlich gestern und wie wird das mit mir, wo gehöre ich hin, wie wird es nach meinem Tod sein? Diese Fragen stellen sich Tiere nicht. Vielleicht ist das der Punkt. In dieser Weise sind sie uns an die Seite gestellt, um uns zu erinnern, auch du bist Geschöpf Gottes, du kommst auch aus diesem Garten Eden, nur du hast ihn verloren.
Die Paradiesgeschichte ist nicht die einzige zentrale Bibelstelle, an der Tiere Schlüsselrollen spielen.
Im Auftakt des Auftretens Jesu heißt es bei Markus, er war in der Wüste 40 Tage lang, er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also wenn ich es als Bild begreife, Jesus, der neue Mensch, der neue Adam, der auf der einen Seite mit den Tieren in einem vertrauensvollen Verhältnis lebt und andererseits auf die Engel hört oder sich von ihnen bedienen lässt, der neue Mensch, der sich immerzu an seine Geschöpflichkeit erinnert und gleichzeitig um seinen Auftrag weiß, auf dieser Erde. Und auch bei Markus interessanterweise heißt es beim Abschied Jesu, als Auftrag an seine Jünger verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Und Markus meint alles andere als die Tiere jetzt auch zu bepredigen. Verkünden heißt ganzheitlich Dasein, Zeugnis ablegen.
An Rainer Hagenkorts Auslegung wird deutlich, wie integral die Tiere in die biblischen Hoffnungsbilder mit hineingehören. Dass der neue Mensch nicht zu denken ist ohne das Tier.
Wenn Sie mal bei Markus oder auch bei Matthäus gucken, diese relativ zentrale Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu. In dieser Geschichte wird über 7 bis 9 Verse von dem Esel erzählt. Also Jesus gibt den Auftrag an seine Jünger, da und da ist dieses Junge einer Eselin zu finden, bindet ihn los und sagt dem Besitzer so und so. Also ihr könnt es ja mal nachlesen. Da fragt man sich doch, was soll denn der Esel in dieser Geschichte? Es geht doch wahrlich um was anderes. Ich bin sicher, dass Jesus die Geschichte von Biliams Eselin gekannt hat, denn die ist im Pentateuch, in den 5 Büchern Mose im 22. Kapitel Numeri.
Die Geschichte. Als der Berufsprophet Biliam gegen den Ratschlag Gottes unterwegs war, stellte sich ihm 3-mal ein Engel in den Weg. Jedes Mal blieb die Eselin Biliams vor dem Engel stehen. Biliam selbst aber sah den Engel nicht, schlug stattdessen die störrische Eselin. Beim 3. Mal tat Gott der Eselin den Mund auf. Sie sprach und klagte Biliam für sein falsches Verhalten an. Immer war sie ihm treu gewesen, warum schlägt er sie nun?
Und in dieser Frage der Eselin schwingt im Grunde diese ethische Dimension mit. Also, wie ist dein Verhalten, o Mensch, mit den Tieren? Das ist in diese Geschichte hineingeschrieben und somit in den Grundbestand unserer jüdisch-christlichen Tradition. Aber dieses Bild der Eselin des Biliam ist dreifach, ein dreifaches Bild. Mit drin ist nämlich, dass der Mensch auf dem Rücken des Tieres ist. Das stimmt, sag mal, wenn wir an unsere alltäglichen Gegebenheiten denken, wir können ohne die Tiere nicht, weil wir von ihnen leben. Wir sind auf dem Rücken der Tiere. Und gesamtökologisch passt es sowieso. Dieser Planet könnte wunderbar ohne uns Menschen und die Tiere erst recht, aber wir nicht ohne sie. Also das ist sozusagen ein Kern, den wir, sag mal, schöpfungstheologisch überhaupt noch nicht ausbuchstabiert haben. Auch nochmal, wenn man es evolutionsbiologisch anschaut, uns gibt es, wenn man die Evolution als einen 12-Stunden-Tag anschaut, erst seit 5 vor 12. Was ist denn das für ein Gott, der in die Herrschung der Requisiten 55 Minuten gebraucht hat? Denn so versteht sich ja oftmals so eine herkömmliche Theologie. Die Natur, die Schöpfung, die Tiere sind eigentlich nur dafür da, damit es uns gibt. Und der eigentliche Gesprächspartner und das eigentliche Gegenüber Gottes ist der Mensch. Also das kann ich nicht glauben. Ich möchte im Grunde neu auch über Schöpfungstheologie nachdenken, in der die Tiere ihren Platz haben. Den haben sie nicht. Sie sind zumindest nicht nur uns sozusagen untergeordnet. Sie haben einen eigenen Wert.
An Bileams Eselin kann Rainer Hagenkort eine Art zoologische Theologie entwickeln. Dabei geht es ihm um eine neue Sicht der Tiere in ihrer Beziehung zum Schöpfer, eine Beziehung, die unabhängig von uns Menschen funktioniert, ja uns, wie im Falle der Eselin, sogar etwas voraus hat.
Und damit bin ich bei dem dritten Fokus dieser Bileam-Geschichte. Und das ist im Grunde der Clou. Nämlich, dass die Eselin den Engel sieht und nicht der Bileam. Und Bileam ist ein Prophet, der eigentlich dafür bezahlt wird, dass er Gottes Gegenwart erkennt. Und er tut es nicht. Ich sage es nochmal etwas flapsig, weil der sich was in den Kopf gesetzt hat, offenbar. Irgendeine Idee, kann ich nicht sagen. Jedenfalls hat Bileam kein Sensorium mehr, kein Gespür mehr, aus welchen Gründen auch immer, für die Gegenwart Gottes, wohl aber die Eselin. Wir sind jetzt sozusagen in dem, was die Mystik über das Mensch-Gott-Tier-Verhältnis sagt, dass das Verhältnis der Geschöpfe zum Schöpfer grundsätzlich etwas anderes ist als ein über ihn nachdenken. Nur weil wir Menschen über Gott nachdenken und mit ihm in einen ausdrückenden Dialog gehen können, macht unseren Wert vor Gott nicht größer. Es ist nur eine andere Weise der Beziehung zu Gott. Die Mystik weist doch darauf hin, dass wir all unsere Gottesbilder loslassen müssen und hinfinden in ein unmittelbares Leben in Gottes Gegenwart. Und das macht uns im Grunde die Eselin an der Stelle vor, weil sie den Engel sieht und nicht wir.
In der Bibel gibt es sicher noch weitere Prophetinnen wie Bileams Eselin. Sie müssten nur entdeckt werden. Rainer Hagenkort gibt den Impuls, sich die Tiere in Bibel und Natur nochmals genauer anzuschauen. Sich von ihrem im Hier und Jetzt Sein anstecken zu lassen. Und schließlich Verantwortung für Tier und Mensch zu übernehmen. Hagenkorts zoologische Theologie hat also nichts mit Tiergottesdiensten oder Vergötterung der Hauskatze zu tun. Sie wäre
also eine Theologie, die Ethik impliziert, eine Theologie, die die Schöpfung und wie diese Schöpfung gemeint ist, mit Mensch und Tier, in Anbetracht auch der Evolution, die ja nun wirklich über Millionen Jahre sich erstreckt hat, und mit einer Wertschätzung des Tieres als gegenüber Gottes. Und das fehlt.